kein schlechtes Gewissen mehr. Freiheit von Bewertungen und Ansprüchen, Selbstbewusstsein, Safe Space, Lösungen für dich und dein Unternehmen. Darüber unterhalten wir uns heute.
Recruiting neu gedacht. Film meets HR. Step Up Film meets Topf und Deckel. Zwei Experten, ein Podcast. Über neue Wege, wie sie das richtige Personal finden und modernen Input zum HR-Management. Mit Karl Hacker, Geschäftsführer der Topf und Deckel Personalberatung. Tobias Beer und Florian Seiler, den Geschäftsführern der Recruiting-Videoproduktion Step Up Film. Und jetzt viel Spaß beim Step Up Podcast.
Willkommen zu Staffel 2 unseres Step Up Podcasts. Heute haben wir wieder viele neue Fragen zu klären, neue Themen zu beackern und das Ganze machen wir mit der einzigartigen Cornelia Weber-Fürst, die wieder bei uns zu Gast ist. Willkommen!
Dankeschön, freue mich, dass ich wieder da sein kann und wir ein tolles Thema diesmal angehen.
Genau, ist ja im Anschluss an unser Thema noch vor der Sommerpause, wo wir das Thema Angst behandelt haben und da haben wir uns ja zum Schluss ganz viel um dieses Thema Safe Space, wie geht man mit Ängsten um. Im Nachgang sind nochmal ganz viele Fragen aufgekommen und es gab eine Erklärung einfach dafür, warum wir immer wieder Lösungen suchen, aber es gibt auch viele Fragen dazu.
Genau, es kamen Fragen in Richtung, wie ist das eigentlich, wenn es mir einfach schlecht geht in meiner Haut, wenn der Safe Space vielleicht da ist, aber ich selber mit meinem eigenen Anspruch an mich nicht zufrieden bin, ja, wenn einfach mein Selbstbewusstsein im Keller ist, wenn ich mich vergleiche mit anderen, ja, da kann vielleicht der Chef noch so einen tollen Safe Space gemacht haben, mir fällt es immer noch so schwer, ja, also solche Fragen kamen und all diese Sachen, die das Selbstbewusstsein angehen, die einen vergleichen lassen, die einen Anspruch generieren an sich selber, der einen anstrengt. Wenn man an sich selber zweifelt, wenn man Schuldgefühle hat, sich schämt, all das hat eine Ursache, eine Quelle. Und natürlich kann im Außen ein Safe Space sehr dazu beitragen, dass das Innere nicht so stark wird. Aber innerlich lohnt sich es auch hinzuschauen. Und das soll das Thema sein für heute. Innerer Richter nenne ich das. Oder innerer Kritiker kann man das auch nennen. Das ist die Stimme, die uns immer bewertet. Manche Menschen hören das, aber eigentlich sind es die Gedanken, die einem durch den Kopf schießen, wo man schlecht über sich denkt, wo man sich abwertet und auch wo man andere abwertet. Man nennt es auch einen Teil des Bewusstseins. Ich personifiziere das gerne, weil man dann besser damit arbeiten kann. Also der innere Richter, in der Literatur heißt es auch manchmal innerer Kritiker. Den Teil schauen wir uns heute an, ne?
Genau, und wir treffen ihn ja offensichtlich sowohl im Privatleben als Privatperson, als auch im Business-Kontext. Und deswegen haben wir gesagt, das ist so ein interessantes Thema. Was macht's mit uns? Was ist es überhaupt? Wie können wir wiederum in der Geschäftswelt, im Unternehmen damit umgehen?
Ja, also ich glaube, dass wir alle Menschen gemeinsam haben, dass wir inneren Frieden suchen. Und den versuchen wir zu bekommen durch Strategien. Eigentlich ist der innere Richter dran schuld, warum die Strategien nicht funktionieren oder auch warum wir überhaupt inneren Unfrieden haben, warum wir nicht zufrieden sind mit uns. Also ich träume von einer Welt, in der wir Menschen wissen, dass wir per se okay sind und wertvoll sind und einfach aus unserem Potenzial heraus interagieren können und das auf die Straße bringen können, was in uns veranlagt ist und wo wir uns nicht schämen müssen, nicht vergleichen müssen, kein schlechtes Gewissen haben müssen, uns nicht selber schwach fühlen oder zweifeln müssen an uns. Und vor allem, dass diese ganze Bewertung von uns selber und dadurch auch von anderen aufhört. Also es war ein ganz wichtiger Teil meines Erkenntnisprozesses. Man kann unglaublich differenziert durchs Leben gehen, ohne zu bewerten. Früher dachte ich immer, naja, also Bewertung hilft mir ja eben nicht so rosarot und alles harmonisch eingelullt zu sehen, sondern eben zu merken, was gut ist, was geeignet ist, was hilfreich ist, was nicht taugt, was schlecht ist. Also diese Differenzierungsfähigkeit, die haben wir auch ohne Richter. Der Richter ist eigentlich der Teil, der das Quäntchen Abwertung obendrauf legt.
Aber was ist denn dann eigentlich der innere Richter genau? Wie definiert man den?
Das ist ein Teil unseres Bewusstseins. Also es fängt an eigentlich ab Alter 2, 3 bis Alter 8. In der Zeit wird er aufgebaut, weil das die Zeit ist, wo wir merken, oh, erstmal bin ich ja ein Individuum. Ich bin doch nicht eins mit Mama. Also da fängt das an. Und es passieren mir Dinge, die sich unangenehm für mich anfühlen, die emotional anstrengend und schwierig und belastend und bedrohlich sind. Und da sie meist von den Menschen kommen, von denen ich existenziell abhängig bin, von den Eltern, habe ich auch da noch eine Angst dazu. Und in der Zeit nimmt sich jeder als Kind quasi einen Teil des eigenen Bewusstseins und versucht, auf sich selber aufzupassen. Das kriegt man manchmal auch so mit, wenn so der 6-jährige Mädel zu dem 4-jährigen Bruder sagt, das darf man aber nicht. Ja? Das ist so dieser Aufpasserteil, der sich da entwickelt. Und der hat eigentlich eine super tolle Absicht, nämlich den verletzlichen Teil, den kann man auch das innere Kind bezeichnen, ja? Den in uns zu schützen, damit uns Ablehnung nicht widerfährt, damit uns wirklich unangenehme Situationen, die wir hatten, vielleicht einfach nur, weil Papa geschimpft hat wahnsinnig, als ich über die Straße gerannt bin oder wo mich jemand ausgelacht hat in der Schule. All diese Situationen, die so unangenehm waren, da wollen wir uns davor schützen. Deswegen haben wir diesen Teil unseres Bewusstseins genommen, der auf all das aufpasst. Und den haben wir nie entlassen. Also der ist heute noch da, der lernt ständig dazu in jeglichen neuen Kontext, wo wir reinkommen, fragt als erstes der innere Richter, wie musst du denn hier sein, um okay zu sein, um dazuzugehören, um nicht unangenehm aufzufallen, um erfolgreich zu sein. Also diese Orientierung haben wir leider als Erwachsene immer noch.
Also innere Richter, weil die primäre Aktivierungsenergie wirklich von einem selber ausgeht. Man wird zwar wahrscheinlich auch durch außen angestoßen, darüber nachzudenken, bin ich gerade richtig, aber der erste Moment ist immer der selbstkritische.
Genau, also eigentlich ist es sogar so, dass ich jeglichen Kontext nutzen kann, um seine inneren Definitionen, die im Richter liegen, von wie werde ich hier angesehen, was muss ich tun, um gut angesehen und akzeptiert zu sein und wie ticken die anderen, das wird alles projiziert. Manchmal denke ich, das Leben besteht aus Projektionen, ist der Wahnsinn, auf was wir alles projizieren können. Und ich komme irgendwo rein und habe schon so eine Vorahnung, ja, oh, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich hier nicht plump wirke oder zu dominant wirke oder so. Und das sind alles Ideen, die der Richter über uns hat. Also wir haben ein ganzes Mindset in uns über, wie bin ich? Und da liegt der Hase begraben quasi. Die Idee, ich bin zu irgendwas. Ich bin zu tollpatschig, zu schnell, zu langsam, zu vorlaut, zu zurückhaltend. Also immer ein zu von irgendwas. Das ist das Selbstbild, was der Richter von mir hat. Und da ist der Fehler. Weil eigentlich sind wir ja alle, bevor der anfängt, so über uns nachzudenken, in einem Zustand, wo wir wissen, wir sind so, wie wir sind, okay. Auch unseren Wert, die Wertfrage stellen wir uns als Kind nicht. Stellen wir auch nicht, wenn wir Eltern sind zum Beispiel und ein Kleinkind haben, stelle ich mir auch nicht die Frage, wie viel ist dieses Kind denn wert? Also es ist eigentlich ja völlig klar, die Existenz ist extrem wertvoll. Aber der Richter kriegt die Idee dadurch, dass die Eltern auf uns reagieren, zum Beispiel indem sie uns anscheißen, weil wir über die Straße rennen. Oder indem Mama nicht da ist, obwohl es mir gerade schlecht geht. Muss man aufpassen, dass man da nicht sofort gleich wieder Richteransprüche in den Müttern generiert mit so einem Satz. Aber diese Situationen sind lauter kindliche Missverständnisse, die dazu führen, dass der Richter ein Bild von uns hat, was letztendlich sagt, du bist nicht wertvoll genug, nicht okay genug, nicht liebenswert genug, bei manchen Menschen sogar nicht lebenswert.
Das heißt, die Stärke von dem inneren Richter ist dann abhängig von den Erfahrungen, die man als Kind erlebt hat.
Schon, ja. Also wenn die Eltern das Kind immer nur positiv bestätigt haben, wenn das Kind etwas Gutes macht, nämlich das Zimmer aufgeräumt, den Teller aufgegessen, die Hausaufgaben gemacht und irgendwie ordentlich war, zurückhaltend war, keinen Lärm gemacht hat, das nimmt der Richter alles auf. Ja, der Richter möchte, dass es dem Kind gut geht, also gibt es ihm auch innerlich vor. Er ist eigentlich einerseits eine Verstärkung der elterlichen Stimmen, aber andererseits auch eine Übertreibung der elterlichen Stimmen. Und das unterschätzen wir Eltern auch wieder ganz, ganz leicht, wie viel der Richter obendrauf setzt. Ja, ich erzähle gern so ein Beispiel, wie ich mal nach Hause kam und etwas sehr Zerbrechliches dabei hatte und das auf die Treppe stellte und dachte, okay, das kann ich da nicht stehen lassen. Mein Sohn war damals, glaube ich, 3 oder 4. Das darf er nicht in die Finger kriegen. Und ich war an der Garderobe und drehe mich wieder rum, nachdem ich die Jacke aufgehängt hatte, und er hatte es in der Hand. Und was sagt man, oder was habe ich gesagt? Ebenso wie man es nicht tut. Ja, ich sage, kann ich nicht einmal was hier hinstellen, ohne dass du das gleich in den Fingern hast? Das war natürlich völlig daneben eigentlich. mich als Mutter, weil er hat ja gar nichts falsch gemacht. Er ist ja nur seiner Neugier gefolgt und hat sich gedacht, oh, das Teil habe ich aber noch nie gesehen, was ist das denn? Also eigentlich ist das Kind völlig okay. Und durch diesen einen Kommentar, ich weiß es jetzt nicht, kann ja nicht in meinen Sohn reinschauen, aber der Richter, der passt ja dann auf immer, wenn es Ärger gibt, ne? Und Mamas Ton war ja nicht gerade angenehm. Dass der Richter in dem Moment sich abspeichert, siehst du, wenn du machst, wonach dir ist, ist es nicht okay. Es liegt auch daran, dass Kinder bis zum Alter von etwa 12 ihre Eltern überhaupt nicht in Frage stellen. Also wenn es jetzt Ärger gibt zwischen mir und den Eltern, denken die sich nicht, oh, Mama ist aber heute komisch drauf, ja? Oder ich glaube, Papa hat irgendwie ein Aggressionsthema. Diese kritische Betrachtung unserer Eltern, das machen wir erst eben ab etwa 12, ja? Weil vorher wäre es für uns noch schlimmer, wenn wir zu dem Ergebnis kämen, unsere Eltern sind irgendwie auch ein bisschen schief gewickelt. Ja? Also deswegen ist auch da der Automatismus verstärkt. Diese Richternummer, dass okay, so irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich bin im Prinzip nicht okay.
Wenn ich in der Kinderziehung super positiv und bestärkend agiere, stärke ich ihn dann in der Tat oder wird er dann trotzdem anfällig, wenn dann doch mal eine schwierige Situation entsteht und er vielleicht von einem anderen getadelt wird? Nimmt ihn das dann grundsätzlich mehr mit oder ist er durch unsere Erfahrungen erstmal bestärkt?
Das ist auch ganz wichtig, Eltern, die ihre Kinder nur bestärken. Du bist ein toller Junge, lass dir nichts anderes einreden oder du bist ein super Mädel und nee, nee und der Lehrer, mit dem rede ich mal, das kann so nicht sein, auf dich lassen wir nichts kommen. Das führt dazu, dass das Kind lernt, die Realität, nämlich auch das, was, wo ich mich schwach fühle oder wo ich weiß, oder habe ich was falsch gemacht oder kaputt gemacht, das darf nicht sein. Das lernt dann der Richter. Also der lernt letztendlich, ich darf mich nur zeigen in einer Art und Weise, dass ich okay bin. Und das erzeugt immer wieder eine Diskrepanz zu all den Situationen, wo auch wirklich halt was schief geht und wir Menschen Fehler machen und Dinge nicht so gut machen. Und damit können diese Leute dann nicht umgehen.
Genau, also es braucht schon ein gesundes Maß einfach an beiden Erfahrungen.
Richtig.
Für uns als Recruiting-Experten ist es natürlich interessant, da ein paar Ratschläge auch zu geben. Ich bin einfach bei dem Punkt Lob und Kritik. Wenn du immer nur lobst, wird dein Lob ja irgendwann gar nicht mehr wahrgenommen. Und wenn du dann mal eine Kritik aussprichst, können, glaube ich, Teammitglieder ganz schwierig damit umgehen. Deswegen finde ich, braucht es immer so ein ehrliches und realistisches Maß von beiden. Eine ehrliche Kritik und ein ehrliches Lob, wenn es angebracht ist.
Also leider höre ich das auch immer mehr von meinen Kunden, dass solche Fälle auftreten, wo Mitarbeiter also in einer narzisstischen Art und Weise mit eigenen Fehlbarkeiten gar nicht umgehen können. Ich vermute mal, das, was ich gerade beschrieben habe, ist eine der möglichen Ursachen, warum die das nicht können. Und dann hat der Chef natürlich die Schwierigkeit, dem Menschen beizubringen, das zu tolerieren, ja, dass auch realistisch nicht gute Leistungen Teil seiner Realität sind. Das ist sehr schwierig im Erwachsenenalter.
Ist es dann auch wiederum der innere Richter, der in diese Richtung wirkt, oder sind es dann andere Richter? Ich weiß nicht, wie man es nennen soll.
Also ich glaube, der Unterschied zu den Menschen, die eher kritisch definiert wurden als Kind und nicht übergut, ist, dass derjenige, der übergut definiert wurde, diese ganzen Stimmen ausblendet und nur in diesem Kokon des Selbstbildes lebt, in dieser Fake Reality. Wohingegen jemand, der eher negativ geprägt wurde bezüglich Selbstbild, schon immer wieder noch die Diskrepanz miterlebt zwischen wie fühle ich mich innerlich, und die ist viel schlechter, als er tatsächlich ist, und dem, was muss ich hier zeigen äußerlich. Also es ist letztendlich ein ähnlicher Mechanismus, nur ich glaube, dass der Übergute die Richterstimme nicht mehr hört.
Also zusammenfassend kann man jetzt sagen, jeder hat eigentlich einen inneren Richter, trägt ihn mit sich rum, hat ihn so als Begleiter und ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Wahrscheinlich der eine hat einen stärkeren, der andere einen nicht stärkeren. Manchen ist er vielleicht präsent, die hören den auch in irgendeiner Form zu sich sprechen, am anderen ist er vielleicht nicht bewusst. Wie mache ich mir den denn bewusst?
Also den meisten Menschen ist er nicht bewusst, glaube ich. Ich fange immer an, die schlechten Gedanken, die jemand über sich selber hat, aus der Ich-Form in die Du-Form zu übersetzen. Also wenn ich jetzt denke, oh Gott, wie peinlich, also was ich da heute wieder gebracht habe, das war ja ganz schlecht. Das heißt eigentlich, wenn wir den Richter als Instanz nehmen, oh, wie peinlich, was du da heute wiedergebracht hast, war ja ganz schlecht. Also wenn ich anfange, das zu übersetzen, die bewertenden Gedanken über mich von ich in du, dann kriege ich ihn mit. Weil ein wunderbares Signal ist auch einfach das Gefühl, ich fühle mich schlecht in meiner Haut. Da kannst du ziemlich sicher davon ausgehen, dass der Richter dich irgendwie attackiert. Und es braucht natürlich ein Gewahrsein, eine Präsenz, ein, ich sage immer, in Zeitlupe hinschauen. Was war vorher? Also der Moment, der ausgelöst hat, dass ich mich schlecht fühle. Das war zum Beispiel, wie ich, was weiß ich, über den Gartenzaun geschaut habe und gesehen habe, was für ein tolles Haus die Nachbarn haben. Und da ist es nicht so einfach nur, dass ich denke, die Nachbarn haben ein tolles Haus. Ja, deswegen müsste ich mich ja nicht schlecht fühlen. Nein, der Richter setzt eins drauf und sagt, siehste, das hast du nicht, weil du kriegst es nicht hin oder du hast es nicht geschafft. So zeitlupenmäßig, so mikromäßig muss man eigentlich hinschauen, um mitzukriegen, da ist er. Der schenkt mir hier gerade eine ein, ja. Der sagt was über mich. Ich darf eigentlich nicht da sein, wo ich bin, in meiner Mietwohnung als Mieter. Ist ja auch kein schlechtes Leben. Also warum soll das jetzt schlecht sein? Warum bin ich denn schlecht? Warum hängt denn mein Wert davon ab, wo ich wohne? Das sind Verknüpfungen, die ganz, ganz schnell gehen. Und also man muss genauer hinschauen. Oder auch schlechtes Gewissen und Scham. Ich glaube, das passiert vielen Menschen. Das ist immer der Richter. Ja, natürlich kann ich merken, oh, ich habe da irgendwas gemacht, das würde ich am liebsten nicht wiederholen. Ja? Das kann ich aber feststellen, ohne mich zu schämen.
Das heißt, ich habe einen Fehler gemacht und zu diesem Fehler kommt noch irgendwie so ein Gefühl dazu, dass ich vielleicht nicht unbedingt greifen kann, wo ich merke, also irgendwas passiert noch in mir. Ich habe zwar einen Fehler gemacht, mache ich nicht wieder, habe was daraus gelernt und dann habe ich nochmal so ein mulmiges Gefühl, das könnte dann der innere Richter sein.
Genau.
Wird der Richter nicht verstärkt durch so urmenschliche Emotionen oder Gefühle wie jetzt Stolz, Neid oder sonst irgendwas?
Ich würde eher sagen, der Richter ist die Ursache für diese Gefühle. Ist toll, dass du das Wort Stolz bringst, weil auch diese eher sich angenehm anfühlenden Emotionen und Zustände gehen letztendlich auch auf den Richter zurück. Also ich putze die ganze Wohnung und mache alles picobello und die Gäste kommen und ich bin ganz stolz. Ja, das ist das Ergebnis vom Richter. Er klopft mir auf die Schulter und bestärkt mich und sagt, hast du gut gemacht, weil du das alles so toll hergerichtet hast, bist du eine Gute. Und wenn ich darüber mich loben lasse innerlich, heißt es aber auch im Umkehrschluss, das nächste Mal, wenn ich das nicht so mache, bin ich eine Schlechte. Bin ich nicht mehr okay. Also das ist eine ganz große Falle. Aber Stolz und Arroganz sind eigentlich Auswirkungen vom Richter. Ich sage immer, Stolz ist die Ego-Variante von Würde. Eigentlich haben wir in uns Würde, die ist natürlich in uns veranlagt, die spüren wir, wenn wir uns da sein lassen können, wo wir sind, erleben wir uns eigentlich würdevoll. Ja, also es sei denn, es kommt irgendwie einer an und sagt, du musst aber anders sein. Und wenn ich dann so bin, wenn ich das glaube, ja, okay, ich muss irgendwie sein, ja, und dann mache ich das und dann lobt er mich, dann bin ich stolz. Also das ist die künstliche Kopie, die Fake-Nummer von Würde. Ja.
Wenn wir den Sprung machen zum Business-Kontext, wenn ich mir gerade eine Interviewsituation vorstelle und dann habe ich vielleicht gerade zwei extreme Persönlichkeiten gegenüber, einmal super introvertiert und zögerlich und einmal sehr selbstsicher. Dennoch können beide gleichen Input liefern, wenn man ihnen die Frage stellt, hey, wie lief es im letzten Job? Was waren die Kernaufgaben? Und dann könnte ich mir vorstellen, dass der eine tatsächlich eher ergebnisorientiert berichtet und sagt, ich war ein super SEO-Manager und habe die KPIs nach oben getrieben und alles wunderbar. Und der andere berichtet, ich war einfach der SEO-Verantwortliche. Ich muss die Quellliste einfach optimieren an SEO-Wörtern, die man hat. Einfach dieser Unterschied, dass einer mehr versucht, sich zu positionieren und der andere wirklich sachlich anhand der Kernaufgaben berichtet.
Dann ist bei dem Ersteren, der sich so positioniert, der Richter als Verstärker unterwegs und er kann aber auch natürlich schwächend wirken auf den anderen, dass der sich gar nicht traut, sich groß zu zeigen, weil er eigentlich in dem ganzen Interview die ganze Zeit da sitzt und eine einzige innere Richterattacke hat, wo der Richter immer sagt, die werden gleich merken, dass du nichts drauf hast und für die taugst du nicht und was glaubst du eigentlich, dass du dich überhaupt hierfür beworben hast. Das kann auch sehr schwächend wirken im Interview. Aber natürlich, es gibt auch die, wo der Richter sagt, du musst hier alles beweisen und zwar innerhalb von 25 Minuten und dann ist es sehr unangenehm, künstlich overdone.
Ist auch ganz spannend. Wir haben uns jetzt darüber unterhalten, wie wir den inneren Richter bei uns erkennen. Mhm. Und das sind ja dann Situationen, wo natürlich uns aufschlägt, wie kann ich denn den inneren Richter bei anderen erkennen?
Ja, also das ist im Prinzip ähnlich, geht schon in die Richtung, deswegen kommst du wahrscheinlich auch drauf. Also immer dann, wenn ich mitkriege, der andere versucht deutlich einen bestimmten Eindruck zu vermitteln. Dann liegt die Hypothese nahe, ja, was glaubt er denn von sich, dass er meint, das jetzt betonen zu müssen? Also eigentlich ist das, was jemand macht, in dem Moment die Antwort auf eine innere Herausforderung. Also wenn ich mich innerlich als kompetenten Menschen erlebe, muss ich meine Kompetenz nicht betonen. Ich bin's einfach. Wenn ich mich innerlich als großzügigen Menschen erlebe, dann brauche ich auch das nicht betonen. Wenn der Richter aber sagt, siehst du, bist ja eigentlich viel zu kleinlich, du musst hier mehr geben, mach. Ja, und dann betone ich, schau, und das habe ich dir mitgebracht und da habe ich dir auch noch was und das kannst du gern behalten. Und wenn das so deutlich wird, immer dann, wenn mich beim Gegenüber etwas anspringt, wo ich denke, wow, komisch, dass der das so betont, ist das eine mögliche Ursache.
Ja, wer viele Wörter benutzt, will nicht informieren, sondern imponieren. MVV-Info-Screen-Spruch. Aber passt ganz gut, oder? In diesem Kontext.
Ja, ja.
Ja, das ist auch das Sprichwort, glaube ich. Gutes tut man und redet nicht darüber. Ne? Das ist einfach so. Und das zeigt genau, dass da der Hase im Pfeffer liegt, wie wir vorhin schon gesagt haben.
Ja. Also all diese Sprüche übrigens, die verleiten wieder dazu, dass der innere Richter gefüttert wird. Ne? Also der Richter saugt alles auf. Der sitzt im Verhaltenstraining und sonst wo und hört vielleicht bei dem Podcast jetzt mit, wie muss ich sein? Ja, der will immer wieder wissen, wie musst du sein? Und deswegen wirken solche Leitsätze und Sprüche immer, die Menschen saugen das auf, aber eigentlich saugt es der Richter auf und schreibt es uns auf die To-Do-Liste, auf die Regelliste. Also du musst kompetent sein, darfst es aber nicht raushängen lassen. Ja? Du musst so und so sein, authentisch sein, aber musst beweisen, dass du ein mega Hochleister bist. Diese ganzen Ansprüche, das ist der Wahnsinn. Also wir sind mit so vielen Ansprüchen unterwegs an uns selber und das ist übrigens auch nochmal eine Auswirkung auf, wie merkt man denn Richter bei anderen, wenn die Anspruchshaltung der Umwelt gegenüber dadurch auch sehr hoch wird. Also wenig Toleranz. Also wenn ich mich selber sehr im Korsett des Richters führen lasse, dann lasse ich natürlich auch mein Umfeld nicht raus. Also ich würde mir nie erlauben, 5 Minuten zu spät zum Meeting zu kommen. Wenn der Richter da einen Anspruch hat, ist das in der Regel auch die Kritik und die Abwertung an die anderen.
Kann man sagen, dass der ein oder andere auch eine gewisse Angst vor seinem inneren Richter entwickelt?
Erstmal muss man sagen, der Richter spricht nicht zu mir als Erwachsener, der spricht zu mir als innerem Kind, weil so ist die Konstellation entstanden. Der hat noch gar nicht mitgekriegt, wie alt ich inzwischen bin. Und das innere Kind hat definitiv Angst davor, dass der Richter es attackiert. Es gibt Richter, du hast vorhin gesagt, die Richter sind sehr unterschiedlich. Ja, absolut. Es gibt Richter, die sind einfach nur schwächend oder antreibend. Und es gibt aber auch Richter, die wirken fast wie vernichtend. Also es gibt so eine Typologie, da gibt es den Richtervernichter. Also wenn man den hat, das habe ich schon 3 Kunden gehabt, denen geht es richtig schlecht. Also da hat das innere Kind richtig mega Angst und das Größenverhältnis, das ist enorm, das ist ein Riese im Vergleich zum Selbstgefühl. Also Angst hat einmal das innere Kind, aber wenn man ganz genau hinschaut und das ist Teil der Entzauberung und Erkenntnisarbeit, die ich mache mit meinen Kunden, ist eigentlich hat der Richter Angst. In unserem Namen. Der Richter hat Angst, dass wir nochmal irgendwas Schlechtes erleben, nochmal ein schlechtes Gefühl haben, dass wir ausgegrenzt werden, abgewertet werden oder vielleicht auch existenziell letztendlich nicht klarkommen. Eigentlich ist es der Richter, wenn man ganz genau hinschaut, ein panikendes Kind, das sich Sorgen macht, dass wir nicht klarkommen. Und der hat, wie gesagt, noch nicht mitgekriegt, wir sind erwachsen, wir können heutzutage wesentlich mehr, wir brauchen diesen Schutz des Richters nicht mehr, wie wir ihn als Kind brauchten.
Wie ist es denn, wenn ich jetzt bei einem Interview, Bewerbungsgespräch oder bei einem Mitarbeiter jetzt nach diesem Podcast, okay, da irgendwas ist da komisch wahrscheinlich und irgendwie deckt sich das und ich erkenne da diesen inneren Richter. Mhm. Was mache ich da?
Ja, toll, dass du das fragst, weil man kann ja den anderen Menschen ihren Richter nicht vorwerfen. Ja, das wäre ja noch schlimmer, dann kriegen die nochmal eine Richterattacke und es wird alles noch krasser. Also eigentlich mit sehr viel Mitgefühl und Verständnis einfach zu wissen, ja, Menschen stecken da manchmal drin und stecken auch manchmal richtig fest und können dann gar nicht das zeigen, was eigentlich in ihnen steckt. Und man könnte, ohne es jetzt zu benennen, ich würde jetzt nicht immer über den Richter sprechen, weil vielleicht kennt mein Gegenüber das ja gar nicht über sich, aber erleichterndere, wertfreie Botschaften sagen. Ne? Also sagen, ja, das ist ja jetzt hier ein Interviewgespräch, das ist ja einfach für jeden, glaube ich, total anstrengend und man kann da meistens gar nicht zeigen, was in einem steckt, vor lauter, oh Gott, wie muss ich denn jetzt hier sein? Da haben wir großes Verständnis und Mitgefühl für. Und das macht vielleicht so einen kleinen Ausatmer, weil dann das innere Kind sagen kann, okay, die verstehen mich.
Also dann wieder in anderen Kontext so eine Art Safe Space schaffen.
Die Frage ist, was ist die Aufgabe von Führungskräften im Unternehmen? Wenn wir über Safe Spaces reden, dann denke ich sofort an Kultur, an Fehlerkultur. Wie reduziere ich diese Ängste bei dem ganzen Team, bei Vorgesetzten bis neuen Mitarbeitern, dass die ankommen und einfach erstmal so sein können, wie sie wollen?
Also man könnte es sehr explizit machen. Also ich sage immer, es gibt einen Gruppenrichter. Eigentlich gibt es in jedem Kontext einen Gruppenrichter. Das ist Teil der Kultur. Ja? Kultur ist mehr als nur die Normen. Der individuelle Richter, der in ein Team neu reinkommt zum Beispiel, orientiert sich sofort, was ist hier die Norm. Und das ist eben, was ich als Gruppenrichter bezeichne, das macht man hier, das darf man, so darf man sich zeigen, so darf man sich nicht zeigen. All das ist ja unausgesprochen definiert. Je bewusster ich das mache und wir offen drüber sprechen, darf man das? Darf man das hier nicht? Was ist, wenn es einer macht? Wenn ich da als Führungskraft die Milde reingebe, sage, natürlich werden wir feststellen, dass wir manchmal vielleicht 20% unserer Zeit zum Fenster rausschmeißen, weil wir uns mit Sachen beschäftigen, die nicht nötig sind. Wenn wir das merken oder wenn das einer merkt oder wenn einer merkt, das Arbeitsergebnis war nicht gut, wir machen Fehler, wir machen Minderqualität, sowas wird sein. Wie wollen wir dann damit umgehen? Möchte sich hier irgendjemand abwerten lassen? Nein. Wollen wir hier einen Laissez-faire-Stil? Nein. Wie wollen wir das also machen? Wir können differenzieren und feststellen und wir werden uns dennoch nicht dafür verurteilen. Also auch da wieder die Menschlichkeit einladen, entlastet die Richter, entspannt die Richter. Und dadurch können Menschen auch leichter mit ihren Fehlern umgehen. Also wenn ich jetzt einen Richter habe, der den Anspruch an mich hat, mach ja keinen Fehler und zeig nicht, dass du irgendwas nicht kannst. Erstmal verbrauche ich dann viel mehr Zeit, bevor ich mein Arbeitsergebnis abliefere, um sicherzustellen, dass dieses Pareto-Prinzip 80-20 kann ich nicht anwenden. So genau, ich muss 100% machen. Ja? Also genau. Das heißt, ich gebe viel zu viel wertvolle Arbeitszeit für irgendwie sowas hin. Und wenn es dann doch aufkommt, dass das nicht gut war, kriege ich eine Richterattacke, muss dagegen rudern, habe einen Wahnsinnsstress und brauche ewig und brauche zig heilsame Interaktionen, um innerlich wieder in die Mitte zu kommen und in den Frieden zu kommen. Und all das verschwendet die Arbeitszeit. Und es reicht. Wenn ich keinen Richter hätte, würde ich einfach sagen, stimmt, war nicht gut. Warum eigentlich? Da habe ich an der Stelle, bin ich nicht auf die Idee gekommen, mal gegenzuchecken. Okay, das weiß ich, das merke ich mir fürs nächste Mal. Also diese Überlegung kann ich ohne Richter wunderbar anstellen. Und das reicht. Der Richter denkt immer, wenn ich nicht wäre, wird bei dir nur Mist rauskommen. Das stimmt gar nicht. Wir Menschen haben Lust, auch was Gutes abzuliefern und nicht wegen dem Anspruch, sondern weil es eine Freude ist zu merken, das Ding stimmt, was ich hier gemacht habe.
Pareto, glaube ich, ist wirklich, weil es für mich persönlich auch eine der größten Erkenntnisse war und ich habe es selber erst in der Weiterbildung gelernt. Bei uns im Team gibt es tendenziell mehr Perfektionisten und wir haben ewig viel Zeit darin investiert, die Sachen halt zum Schluss in Perfektion abzuliefern. Aber es hat Ewigkeiten gedauert und bis wir das im Team kultivieren konnten, zu sagen, hey, es reichen 80%. Also investiert den minimalen Zeitaufwand, weil das Ergebnis trotzdem gut ist. Keiner merkt den finalen Unterschied mehr, diesen Feinschliff. Aber wir hatten wesentlich mehr Zeit. Wir arbeiten immer noch dran, aber irgendwann hat es die Leute auch entspannt. Also wir haben es immer wieder gepredigt in Teamsitzungen und das hat einfach dazu geführt, dass die Leute freier waren an der Stelle.
Gut, also diese ganzen Mikromanager zum Beispiel, ne? Also ich kenne einige Mitarbeiter, die sagen, mein Chef ist ein Micromanager und das strengt mich wahnsinnig an. Ja? Das ist der Anspruch des Richters im Chef.
Die Frage wollte ich vorhin noch stellen. Wir hatten über den Gruppenrichter gesprochen. Ist der Gruppenrichter dominiert vom Vorgesetzten, vom Leiter?
Beeinflusst in der Regel, ja.
Kann da auch, so meine persönliche Erfahrung ist, dass man schon in jedem Unternehmen eigentlich so ein bisschen den Charakter des Chefs spürt, finde ich. Weiß nicht, wo man da die Grenze zieht in der Größe, aber es gibt ja auch diesen Spruch, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Also wenn man in eine Firma reinkommt und merkt, man fühlt sich wohl, dann wird man wahrscheinlich auch mit dem Chef gut auskommen. Im umgedrehten Fall genauso. Wenn man sich da nicht wohlfühlt, dann wird man auch mit dem Chef nicht fahren.
In einem meiner Kurse lasse ich die Führungskräfte hinschauen. Erstens, wie tickt mein Richter? Und zweitens, wie wirkt sich auf meine Mitarbeiter aus? Das ist ein ganz, ganz wertvoller Erkenntnisprozess.
Wir haben jetzt ganz viel über den Richter gesprochen. Ist es denn sinnvoll zu sagen, sollen den Richter aus der Arbeitswelt ein bisschen mehr rausnehmen oder ist eine gewisse Menge Richter gut? Wo ist da das beste Verhältnis?
Und wo erkennt man den Unterschied zwischen Richter und gesunder Menschenverstand?
Wunderbare Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Eigentlich ist es eine Frage, die gerne der Richter beantwortet hätte. Wie viel soll ich denn dich, meinen Menschen, dominieren und wie viel soll ich ihn lassen und was wäre da das gute Maß? Das ist eigentlich ein klassisches Richterinteresse. Eigentlich möchte natürlich, dass er weiterhin regiert und alles im Griff hat. Ich glaube, dass null Richter das Beste wäre, weil wir inzwischen erwachsen sind und alle in uns genug haben, was uns Orientierung gibt, nämlich einmal die innere Wahrheit und das ist natürlich eine subjektive Wahrheit, aber die kann nur entstehen, wenn ich Eindrücke sammle und da den Fokus drauf lege. Und der Richter bewirkt, dass ich Ausdrücke, also auf mein Ausdrucksverhalten den Fokus lege und nicht auf das, was bei mir landet. Also ich kann viel mehr mitbekommen von meinem Gegenüber, von meinem Umfeld, von dem, was den Markt gerade steuert, wenn ich meine ganze Kapazität für Eindruck nehmen habe. Außerdem liegt in jedem Menschen veranlagt Mitgefühl und Liebe, das heißt, dieser ganze Sozialfaktor, der uns als Kind anerzogen werden musste, weil Kinder egoistisch sind und nur sich sehen, ja, den braucht der Richter uns heute nicht mehr beibringen. Wenn ich ganz bei mir bin, spüre ich, dass ich Menschen mag, vielleicht nicht jeden, aber dass ich eigentlich die Fähigkeit habe, mitzufühlen, auch vielleicht nicht mit jedem und mit allem. Eigentlich reicht es, was da in uns Menschen liegt. Dann haben wir in uns alle ein Interesse. Eine Neugier, auch die reicht als Antrieb. Ich glaube auch nicht, dass normal psychisch gesunde Menschen, wenn der Richter nicht wäre, ihre Leben lang auf dem Sofa verbringen würden. Wir haben Interesse und Antrieb. Und wenn ich mich entscheide, in einem bestimmten Kontext zu arbeiten, dann interessiert mich da drin auch irgendwas. Es sei denn, ich mache den Job nur, um Geld zu verdienen, aber dann auch selbst dann würde ich mir darin etwas suchen, was mich interessiert, am meisten von dem, was möglich ist. Also ich brauche keinen Richter heute mehr. Ich bin heute selber die bewusste, erwachsene Instanz, die mein inneres Kind gut schützen kann. Wenn das zu schlimm war, was Vater oder Mutter gebracht haben, wenn die mich angeschrien haben oder sowas, da konnte ich ja nicht gehen. Wenn mich heute mein Chef anschreit, kann ich gehen. Die sagen, also bei dem arbeite ich nicht mehr. Ich kann als Erwachsener mein inneres Kind sehr gut schützen. Ich kann nämlich auch den anderen viel differenzierter betrachten. Also ich brauche heute den Richter nicht mehr. Da war aber die zweite Frage von dir, Tobi.
Wo ist die Grenze zwischen innerer Richter und gesunder Menschenverstand?
Genau. Eigentlich sind das zwei Paar Schuhe. Der Richter hat keinen gesunden Menschenverstand. Der Richter hat ein Mindset, das ist im Alter 8 spätestens definiert. Und es ist ein sehr rudimentäres Mindset, basierend auf kindlichen Missverständnissen. Nämlich erstens, du bist zu irgendwas, um wertvoll und okay genug zu sein. Zweitens, die Welt ist so und so. Das ist das Weltbild und das hat er sehr rudimentär definiert aus den Eindrücken, die er aus seinem familiären Kontext gesammelt hat und weil man auch so ein bisschen mitkriegt, wie die Eltern über die Welt denken. Also worum geht es da draußen, wie tickt die Welt, wann kommt man da klar, gehört man da dazu oder nicht. Also das hat der Richter in sich definiert und er hat drittens ein Regelset definiert und eine Rolle für dich in dieser Welt. Ja, du bist einer, du musst dich immer hinten anstellen, du musst perfekt sein, die anderen müssen das nicht, es sind auch die wertvolleren Menschen, ja. So ganz einfache, rudimentäre Definitionen hat er in sich und das hat mit gesundem Menschenverstand nichts zu tun. Das sind wirklich kindliche Missverständnisse. Diese drei Ideen, man nennt das auch die drei Konstrukte, weil sie eben nicht die Wirklichkeit sind, weil sie konstruiert sind, die stellt der Richter nicht in Frage, nie mehr. Zum Beispiel, ich mache immer Realitätscheck mit meinen Kunden und frage dann, okay, wann waren sie denn das letzte Mal zu langsam, zu inkompetent, zu dumm oder zu daneben? Und das mache ich nicht nur so als rhetorische Frage, sondern ich sage immer meinen Kunden, wir steigen jetzt mal ganz ernsthaft in den Realitätsring mit dem Richter und wir wollen es wissen. Wir wollen es wirklich analysieren und wenn er recht hat, hat er recht. Ja? Aber ich möchte wissen, dass wir ganz konkret hinschauen, wann waren sie in den letzten 10 Jahren so, wie er von ihnen denkt. Dann kommen die wieder nach 2 Wochen. Ich gebe extra lange Zeit, also nicht nur 10 Minuten zum Nachdenken, sondern 2 Wochen mal alles im Hirn durchsortieren. Dann kommen die wieder und sagen, war nicht der Fall. Einmal, da hat das Projekt nicht geklappt, aber da hat sich auch so viel verändert an den Rahmenbedingungen und haben wir nicht erfolgreich abgeschlossen. Dann müsste ja eigentlich der Richter sagen, ach, okay, du bist ja gar nicht zu dumm oder zu inkompetent oder zu langsam. Nee, was ist der Richter sagt? Der sagt, tja, du hast ja auch auf meine Regeln gehört. Und damit ist nach dem Spiel vor dem Spiel. Also der lässt dich nie raus aus seiner Denke. Der sagt immer, gestern hat das ja gut geklappt, aber morgen ist ja wieder was anderes. Und ob du das jetzt schon 10 Jahre bewiesen hast oder nicht, das ist dem egal. Der würde dich eigentlich, wenn es nach dem geht, auf der Basis seiner 3 Ideen, die er nochmal bis zum Alter 8 definiert hat, bis zu deinem Lebensende durchführen.
Den kann man auch nicht mal auf Urlaub schicken irgendwie.
Dazu musst du ganz bewusst an ihn rangehen. Wenn du das nicht bewusst bearbeitest, wirst du den nicht los.
Und wie kann man sich denn dann von dem Richter befreien?
Also für mich war es übrigens ein Riesenglück. Ich habe das nicht bewusst gesucht. Das war ein Teil, ein wichtiger Teil meiner Fortbildung. Und ich habe echt im Nachhinein gedacht, was ein Glücksfall, dass ich dem begegnet bin, weil da kannst du noch so viele Bücher gelesen haben und intelligent sein. Da kommst du nicht drauf von alleine. Ich habe das jetzt über Jahre, bestimmt schon über 10 Jahre mit vielen Kunden durchgearbeitet auf ihre individuelle Weise und dabei festgestellt, dass es bestimmte Schritte braucht. Also ich muss erstmal mitkriegen, was sagt der Richter, wie attackiert er mich, wie ist er definiert, also diese 3 Konstrukte. Dann mache ich einen Realitätscheck, dann schauen wir hin, wie geht's eigentlich dem inneren Kind mit den ganzen Attacken. Also wenn ich als bewusstes, erwachsenes Ich mir anschaue, wie der Richter mit meinem inneren Kind umgeht, also wenn ich das würde ich als Elternteil niemals zulassen, dass irgendjemand mit meinem Kind so umgeht. Da entsteht in der Regel viel Mitgefühl. Und das lassen wir auch bei uns selber nicht zu, wenn es mal hochkommt und wir denken, Wahnsinn, ich arbeite jetzt hier schon seit Jahren so viel, wenn der Richter so ein Sklaventreiber-Typ ist. Und wir kriegen mal ein bisschen Ansatz von Mitgefühl in uns und weinen, was wir für ein armer Drops sind, so viel so überarbeitet zu sein, dann haut er uns ja auch gleich auf die Finger. Jetzt mal hier, du Heulsuse, reiß dich mal zusammen und stell dich mal nicht so an. Also es braucht Hilfe dafür, die Emotionalität, die der Richter auslöst, zuzulassen. Und wenn ich das mache, entsteht erst Mitgefühl und dann Wut. Und diese Wut auf den Richter und wie der mich unterjocht, die brauche ich, um einen inneren Machtwechsel herbeizuführen. Der Richter hat die Macht in mir. Der hat die Macht, mir ein ganz schlechtes Gefühl zu machen, mich anzutreiben bis zum Ungesunden. Und diese Macht muss ich ihm nehmen. Und das geht nicht mal gerade einfach so mit einem Gedanken oder einem Buch über einen Richter lesen. Ich muss in den emotionalen Bereich einsteigen. Und das mache ich eben in meinen Kursen oder im Einzelcoaching, wo wir den Ansatz finden. Und das ist auch wieder unterschiedlich, individuell unterschiedlich. Also es gibt Richter, die lassen sich leichter entthronen, weil sie dann kapieren, okay, ich bin nicht hilfreich. Es gibt aber auch mega sture Richter, die gar nicht mit sich reden lassen. Da müssen wir eine andere Strategie finden. Aber die Kraft aus der Erkenntnis, die wir gewonnen haben, und aus dem Mitgefühl und der Wut, die hilft uns, den Dreh zu finden und ich sage immer, den inneren Machtwechsel herbeizuführen. Und das mache ich ganz gezielt. Und es geht nicht gut alleine. Ich kann ganz viel verstehen über meinen Richter. Das hilft auch schon mal, zu merken, ah, da ist er wieder. Ja, sich also zu dissoziieren von dieser inneren Abwertung, das ist schon mal hilfreich. Aber richtig loswerden tut man ihn erst mit diesem Machtwechsel.
Klingt nach einer guten Weiterbildung für viele Führungskräfte, die vielleicht auch einfach reingerutscht sind und noch nicht die Persönlichkeit vielleicht auch mitbringen. Da hast du ja auch was im Petto für die. Du hast ja gerade gesagt, du arbeitest viel mit denen.
Genau, also ich mache einerseits dieses AAA-Programm, ein Bewusstheitsmanagement, wo ein Teil davon der Richter ist, wo ich schaue, wie wirkt sich meine Prägung auch auf meine Führung aus. Da wird ganz viel abgelegt an dem, was mich daran hindert, ein Chef zu sein, der Mitarbeitern begegnet und auch auf der Mensch-zu-Mensch-Ebene beeinflusst. Also auch die ganze Frage, wie erzeuge ich einen Safe Space, wie steuere ich die Kompetenz, sodass eine kollektive Kompetenz nutzbar wird, wie gehe ich mit Macht um, wie gehe ich mit Wille um und da in das Persönliche zu kommen, statt in das rollenbedingte Äußere. Das bewirken machen wir in dem einen Programm und in dem inneren Richterkurs, den ich online gebe, mache ich immer jedes Jahr so ab September, Ende September bis Dezember ist das immer dienstags abends, 1,5 Stunden. Da machen wir diese Befreiungsschritte.
Abschließend vielleicht noch eine Sache, weil es uns viel auf dieser Ebene bewegt, des Individuums als Unternehmen habe ich für mich mitgenommen, Pareto ist tatsächlich ein Mittel, einfach um dort schon mal anzusetzen für die Potenzialentwicklung. Diversität ist auch ein ganz guter Ansatz, oder? Ein Unternehmen, das die Diversität vorantreibt, zeigt auch, alles ist okay und man sollte sich das schon proaktiv damit auseinandersetzen.
Ich glaube, dass natürlich viel weniger Bewertung braucht, um das Potenzial von diversen Teams zu nutzen. Ja, das ist ein großes Feld. Müssen wir nochmal neu einsteigen.
Ja. Ich glaube, wir haben viele Infos heute gehört und gegeben. Und jeder, jede, die weiter daran interessiert ist, jetzt Ende September, sagtest du, ist dein Seminar, Online-Seminar, also gut machbar. Mhm. Steht alles in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, war sehr, sehr interessant, auch für uns wieder mal ein sehr tiefgreifendes Thema, aber hoch, hoch interessant.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich über euer Interesse und hoffe einfach, dass ich dem einen oder anderen Hörer da einen Ansatz geben konnte, zu merken, ach, vielleicht ist das ja der Grundirrtum meines Richters und deswegen fühle ich mich schlecht und findet dadurch den Zugang zu mehr Zufriedenheit und zu seinem Potenzial.
Und somit sagen wir vielen Dank, Servus.
Ciao.
Bis dann.
Tschüss und alles Gute.
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bist du auf der Suche nach effizienteren Lösungen für deine Arbeitgebermarke und moderne Personalsuche? Möchtest du wissen, wie du dein Unternehmen gegenüber der Konkurrenz abhebst und attraktiv präsentierst? Dein Recruiting auf ein neues Level hebst und die richtigen Mitarbeiter für dein Unternehmen findest? Und die Mitarbeiterbindung deutlich erhöhst? Dann melde dich gerne bei uns für einen unverbindlichen Austausch oder Rückfragen, Feedback und Support unter hello@stepup-pod-cast.de. Mehr Infos findest du auch auf unserer Homepage www.stepup-pod-cast.de.